ja, heute lag mir das anders am Herzen, nicht im Titusbrief weiterzumachen, sondern zur Ausnahme, ja, einen anderen Text zu einem anderen Thema zu betrachten mit euch. Und das Thema, um das es sich dort handeln soll, letztlich, ist Freude. Unsere Freude. Freude betrifft letztlich irgendwo jeden, deshalb hoffe ich mal, dass das auch jeden interessiert. Egal, also, oder das meiste, was wir tun, ob du jetzt gestern ein Eis gegessen hast oder heute Morgen noch mal 10 Minuten länger liegen geblieben bist, fast alles, was wir tun, muss am Ende irgendwo unserer Freude oder unserer Zufriedenheit dienen. Wir richten unser Leben darauf aus und Dinge, die uns freuen, tun wir gern und versuchen sie zu bekommen. Freude ist letztlich, ja, doch von jedem von uns das Ziel. Und das ist an und für sich erstmal gar nicht falsch. Es gibt eine, ja, es gibt den sogenannten kleinen Westminster Katechismus. Das ist eine Schrift, die in der englischen Nachreformationszeit erschienen ist. Und ein Katechismus, der funktioniert immer so, dass er eine Frage stellt und dann eine Antwort darauf gibt. Und so sollen christliche Glaubenssätze vermittelt werden. Und der allererste Artikel im kleinen Westminster Katechismus lautet: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Freude. Das höchste Ziel des Menschen. Und auch in der Bibel gibt es, ja, manche Stellen dazu. Eine, die ich nur kurz hier lesen möchte, ist Philipper 4,4, wo Gott uns auffordert, sogar gebietet durch seinen Knecht Paulus: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und dann vielleicht eine noch etwas eindrücklichere Stelle dazu, auch wenn das jetzt gerade das direktere Gebot ist. In 5. Mose 28 steht, das fand ich noch ganz gut dazu vorzulesen, 5. Mose, Kapitel 28, die Verse 47 und 48. Dort spricht der Herr zu seinem Volk, und das ist sein Gerichtswort über sie, 5. Mose 28, 47 und 48, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen. Als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und Mangel an allem. Also, gut, das trifft jetzt nicht direkt uns hoffentlich, aber ja, dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit fröhlichem Herzen. Gott will und verlangt wirklich, dass wir ihm mit fröhlichem Herzen dienen. Er fordert uns dazu auf, er gebietet es uns. Und damit ist es nur recht, dass auch wir als Christen uns fragen, ja, freue ich mich denn, habe ich denn Freude? Auch wenn das so schon natürlich jedem von uns inne ist, nach Freude zu suchen. Aber dennoch sollen wir, ja, gilt es auch zu beachten, woran wir uns freuen, ja? Eben, wir sind nicht aufgefordert, uns am Eis zu freuen oder an unsere Arbeit in erster Linie, sondern daran, dem Herrn zu dienen, wie es in 5. Mose 28 hieß, und auch an ihm in seiner Person, wie es im Westminster Katechismus oder in Philipper 4,4 hieß. Freude am Herrn ist doch ein Thema, das uns viel begegnet in der Schrift und auch eins, das uns wahrscheinlich persönlich sehr wichtig ist, weil eben wir alle uns wünschen, ja, uns zu freuen. Allerdings geht es wahrscheinlich vielen so, wie auch ich das aus meinem Glaubensleben kenne, vor allem am Anfang. Also ich kann nicht sagen, dass mit dem Glauben viel Freude in mein Leben gleich getreten ist. Ja? Oftmals am Anfang sogar viel andersrum. Ja? Musste viel lassen, was mir davor Freude gemacht hat. Und auch die Dinge, die Gott von mir verlangt hat, fielen mir oft schwer. Und das hat auch eher die Freude genommen. Und wenn man dann ungehorsam war, dann hat das auch nochmal mehr das Gemüt bedrückt. Also, und ich befürchte, dass viele das teilen, dass eben der Glaube eben nicht immer zur Freude zu führen scheint. Ja? Aber Gott ist es wichtig, dass wir uns an ihm und am Glauben an ihn freuen. Darum heute die Frage: Wie ist es bei dir? Hast du Freude? Bist du zufrieden? Und noch genauer, hast du Freude in Gott, am Herrn? Das ist die Frage, die sich jeder stellen soll und das Thema, dem wir uns heute nähern wollen. Und Zwar möchte ich das von einem Bibelvers aus tun, nämlich Johannes 15, Vers 11. Das ist der Vers, zu dem ich in meinem persönlichen Suchen nach Freude irgendwann gestoßen bin und der mir sehr zum Segen geworden ist. Und zwar, wenn ihr das jetzt gleich aufgeschlagen habt, dann werdet ihr sehen, dass der irgendwie mitten im Abschnitt steht. Und zwar, weil er irgendwo so ein gewissermaßen das Ende dieses Abschnitts ist. Oder ein Zwischenschritt, nicht das Ende, aber ein Zwischenschritt. Und weil wir aber vom Thema der Freude ausgehen wollen, oder ich zumindest, werde ich das jetzt vielleicht für manche etwas komisch machen, nämlich beginne ich beim letzten Vers und arbeite mich bis zum ersten vor. Und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem alle folgen könnt. Johannes 15, Vers 11. Denn hier sagt uns der Herr letztlich, und ich lese ihn einmal vor, Johannes 15, Vers 11, die anderen Verse werde ich Stück für Stück auch vorlesen. Dort sagt der Herr: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also das ist das Ziel, das der Herr für uns hat, dass unsere Freude völlig wird. Und ich glaube, dieses Ziel teilt jeder mit ihm, dass seine eigene Freude völlig wird. Also tun wir gut daran, genau darauf zu achten, was er denn gesagt hat, denn er sagt: Dies habe ich gesagt, damit das auch so wird. Und ich hoffe, das weckt ein bisschen das Interesse und reißt auch aus den Alltagsgedanken noch ein Stückchen mehr raus. Freude, dass unsere Freude völlig wird. Ja, was hat er denn gesagt? Dieser Vers steht mitten in der Abschiedsrede des Herrn Jesus an seine Jünger. Und ja, so am Abend, bevor er gefangen und dann auch gekreuzigt wird. Und in diesen wunderbaren, wirklich, ja, welches Wort soll ich verwenden, majestätischen Kapiteln, gibt der Herr uns viel Weisheit. Er gibt Verheißungen für die Zeit, wenn er nicht mehr da ist und wir ohne ihn auf dieser Erde sind, wie das jetzt der Fall ist. Er gibt auch Anweisungen dafür. Er macht Voraussagen, vor allem auch Ablehnung und Verfolgung und Kämpfe. Und somit tragen diese Kapitel auch das Potenzial, einem Angst zu machen. Ja? Verfolgung wollen wir alle nicht. Ablehnung auch nicht. Und auch die Jünger haben erstmal mit viel, zumal er ihnen ja auch noch sagte, dass er jetzt von ihnen gehen wird, mit Trauer reagiert auf das, was er ihnen gesagt hat. Aber Jesus sagt: Nein, was ich euch sage, soll letztlich zu eurer Freude dienen. Und einfach um das vorwegzunehmen, um nicht zu versuchen, hier einen Spannungsbogen aufzubauen, was es letztlich bedeutet, dieses Kapitel: Es ist kein neuer Weg, der irgendwie aufgezeigt wird, sodass du ab morgen etwas ganz anders machen sollst, wie dir bisher verkündigt wurde. Sondern es ist vielmehr, dass du ab morgen genau das Gleiche machen sollst, wie das, was du bisher auch aus dem Wort Gottes gelernt hast. Nämlich die ernüchternde, aber hoffentlich auch einfach anspornende und auch zuversichtgebende Wahrheit ist, dass das, was von vornherein uns verkündigt wurde, dass wir zum Herrn kommen, an ihn glauben und ihm nachfolgen sollen, dass das der Weg ist, den er sagt, der am Ende genau dahin führen soll. Zur Freude in ihm und Freude in Fülle. Genau das, der normale Weg der Heiligung. Und doch möchte ich jetzt noch eine ganze Predigt darauf verwenden, davon zu sprechen. Und das Ganze in den folgenden 3 Punkten noch ein bisschen aufzuschlüsseln anhand dieses Textes. Freude. Vers 11: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe. Das erste, worauf ich meinen Finger legen möchte, ist, dass hier steht, dass Jesus sagt, dass meine Freude in euch bleibe. Nicht, dass eure Freude in euch bleibe, nicht, dass eure Freude größer werde oder dass in irgendeiner Form halt irgendwie Freude in euch sei, sondern dass meine, also seine Freude in euch, in uns sei, beziehungsweise bleibe. Und in anderen Worten ausgedrückt: Ich sage das, dass ihr euch an dem freut, worüber ich mich freue. Und zwar auch in dem Maß, worüber ich mich freue. Denn, das können wir mit Sicherheit sagen, auch wenn der Herr Jesus ein oftmals schweres Leben durchlebt hat, er hatte mehr Freude daran als wir. auch wenn es mit viel Trauer vermischt war, das zeigt uns auch schon, dass es eine andere Art von Freude ist, als die, die wir oft suchen. Nicht eine kurze, nichtige Freude, ein kurzes Gelächter über einen schlechten Witz oder eben, ja, das beste Beispiel dafür ist eben, ja, der Konsum von Alkohol oder Drogen, eben Freude, die völlig chemisch erzeugt wird und letztlich aber in keiner Form tragfähig ist. Und ja, das illustriert uns auch das Wort an einer Stelle gut im Buch Prediger, wenn es dort heißt in Kapitel 7, Abvers 4, und das zeigt auch, ja, die Suche danach ist anders als die in der Welt. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren ist im Haus der Lustigkeit. Lustigkeit, eben diese Freude, nach der die Welt sucht. Was ist ein Haus der Lustigkeit? Alles Mögliche, vielleicht eine Bar oder eine Disco oder alles Mögliche. Momente sich treffen, einfach um grundlos Freude zu haben. Es ist besser, auf den Tadel der Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen, denn das Lachen der Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf. Auch das ist nichtig. Ja, so beschreibt er die Freude, die in der Regel diese Welt sucht, wie Knistern von Dornen unter dem Topf. Denn wenn ich eben einen Topf heiß machen will und Feuer mache und stecke da Dornen rein, dann werden diese Dornen viel Krach erzeugen, so wie auch eben der Lärm und die Freude der Welt viel Krach erzeugt. Man kann sich vielleicht einen Faschingsumzug vorstellen, das ist vielleicht das beste Bild dafür. Aber diese Dornen sind nichtig, die machen den Topf nicht heiß und die sind auch gleich weg. Sie sind nichtig. Das ist nicht die Freude, von der er redet, das ist seine Freude. Und das Erste, worauf ich darum meinen Finger legen möchte an dieser Punkt ist, wo suchst du Freude? Ja, noch bevor, was für Freude? Nochmal zuvor der Schritt, wo suchst du Freude? In was suchst du Freude? Und einfach, weil an diesem Punkt, glaube ich, oft ja der Hund begraben liegt, ich möchte da noch eine andere Stelle aufschlagen, um näher darauf einzugehen, um das ein bisschen auszuführen, nämlich Jeremia 2, Vers 13. Da kommt unser Wort nicht mal vor, aber ich werde euch zeigen, dass diese Stelle uns dennoch etwas dazu zu sagen hat. Der Prophet Jeremia, das zweite Kapitel und nur der Vers 13. Dort gibt der Herr seinem Volk Israel einen Tadel. Und zwar beschreibt er dort ihre Sünde in folgenden Worten. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, also zwei Vorwürfe. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ein Bild, das sie hier anfügt, und ein zweifacher Vorwurf. Nun, was bedeutet das? Sie haben ihn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Praktisch, was haben sie getan? Sie haben ihn nicht mehr geehrt, haben nicht seinen Geboten gehorcht, haben nicht ihn von Herzen gesucht und angebetet. Und er nennt das, sie haben die Quelle des lebendigen Wassers verlassen. Warum? Er nennt sich diese Quelle des lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser, ja, bezeichnet Quellwasser eigentlich. Es ist sprudelndes, frisches Wasser und Wasser gibt Leben. Damit auch Freude, Lebensfreude, Leben. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers und will Leben geben. Gott will uns das sein, erfrischendes, erfreuendes Leben. Aber dafür müssen wir zu ihm kommen und dürfen ihn nicht verlassen. Und wenn wir ihn verlassen, dann entziehen wir uns auch gleichzeitig dieser Quelle des lebendigen Wassers. Ja? Und stattdessen gingen sie hin und haben sich löchrige Zisternen gegraben. Eine Zisterne ist in einem Felsen ausgehauen oder ein Loch, in dem sich Regenwasser sammeln soll. Und das hat darum eigens an sich, dass dieses Wasser, wenn es nicht regnet, irgendwann weg sein wird. Und zweitens hatten diese Zisternen sogar noch Löcher, das heißt, es war noch schneller weg. Dieses Wasser, eben das Leben. Und damit auch die Lebensfreude. Und was sie praktisch gemacht haben, ist, sie haben, anstatt Gott anzubeten und ihm zu gehorchen und von ihm Segen zu erbeten und zu erhoffen, andere Götter angebetet und von ihnen Segen und Erhörung erhofft. Und das, sagt er, ist genauso, wie wenn sie eine Quelle verlassen, um sich löchrige Zisternen auszuhauen. Sie haben das, was Gott ihnen geben wollte, woanders gesucht, und er sagt ihnen, dass sie das dort gar nicht finden können. Aber das sündige Herz streckt sich eben eher nach abgestandenem Dreck, Regenwasser aus, als nach lebendigem Quellwasser, das bis in die Ewigkeit quillt. Anders ausgedrückt, das Ganze trifft, dieser Vorwurf trifft auch zu bei jedem, der das, was Gott ihm geben möchte, an anderer Stelle sucht. Also auch heute, wenn wir nicht Steine anbeten, sondern unsere Freude und unser Glück allein in dem Hier und Jetzt, im Feiern und Genießen oder auch in ehrenswerteren Dingen wie in sozialem Engagement oder auch im Familienglück suchen, wenn wir das los von Gott tun, also allein unsere Freude hier suchen und damit natürlich auch seine Gebote nicht suchen, weil ja die hindern uns ja möglicherweise noch daran, dann haben wir die Quelle des ewigen, ja des lebendigen Wassers verlassen, um uns löchrige Zisternen auszuhauen. Und nicht nur, dass ja das Schlimmste daran ist nicht nur, dass wir nicht finden, was wir darin suchen, dass wir darin mit nichtige Freude suchen und, wie es der Prediger auch sagt, ein Haschen nach Wind betreiben. Viel schlimmer ist, was in 2 Vers 19 steht. Also immer noch Jeremia, Kapitel 2, diesmal Vers 19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Frucht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher der Herr. Also nicht nur, dass wir uns damit des lebendigen Wassers berauben, sondern wir beleidigen damit Gott. Und das ist schlimm und ziehen deshalb uns seine Strafe auf sich. Und damit ewiges Verderben eigentlich. Das ist unsere Sünde, dass wir Gott beiseite gestellt haben und uns anderen Wegen hingegeben haben. Woanders Freude gesucht haben, darum anderen gehorcht haben und ihn vernachlässigt vergessen haben, der uns doch eigentlich Tag für Tag alles gibt. Und ja, von dieser Schuld erstmal frei zu kommen, gibt es nur einen Weg, den wir alle hoffentlich kennen, das Evangelium, dass er seinen Sohn sandte, um uns aus diesem selbst verschuldeten Elend rauszuholen, dass Jesus Mensch wurde und diese Schuld, die wir begangen haben, ertragen hat am Kreuz und ja, uns darum anbietet, ich habe eure Schuld getragen, wenn ihr an mich glaubt, dann wird sie euch genommen oder ist sie euch genommen und ihr werdet ewiges Leben und Vergebung haben und dürft doch wieder in Gemeinschaft mit dem Vater kommen, müsst nicht zur Hölle fahren, sondern dürft in den Himmel eingehen. Aber nicht nur, dass wir damit Vergebung haben, sondern wir haben damit auch wieder Zugang zu dieser Quelle des lebendigen Wassers, Quelle des Lebens und der Freude. Ja, dieser Begriff wird auch im Neuen Testament noch gern verwendet, vor allem in Johannes 4. Aber dieser Punkt ist jetzt auch gerade für Gläubige wichtig, denn oftmals ist das Problem, dass wir vielleicht die Vergebung beim Herrn suchen, aber weiterhin unser Glück und unsere Freude in der Welt, bei den löchrigen Zisternen. Und das verachtet den Herrn, aber es bringt uns auch weiterhin um diese Freude, um dieses Quellwasser, das der Herr uns geben möchte. Und das ist, was der Herr sagt. Seine Freude soll in uns sein. Und diese Freude ist allein, die dann auch völlig wird. Ja? Und das Problem ist, dass der alte, sündige Mensch es gewohnt ist, in der Welt, in der Sünde nach Freude zu suchen. Nein, der Herr fordert uns auf, wieder bei Gott Freude zu suchen. Und ich möchte euch in diesem, ja, im Rest hoffentlich auch vermitteln, wie er das genau meint. Wie gesagt, es ist andere Freude. Nicht Freude allein am Fußball spielen und noch mehr am Fußball gucken, sondern andere Art von Freude. Und wie das vonstatten gehen soll, um das zu sagen, möchte ich nun die Verse 9 bis 11 lesen. Also wieder Johannes 15, die Verse 9 bis 11. Also ihr merkt, ich gehe nach oben. Johannes 15, 9 bis 11. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Nun, Vers 11 beginnt ja mit, dies habe ich zu euch geredet damit. Ja, also, das ist, und dieses dies können wir auf alles beziehen, was er sagt in diesen Kapiteln, aber besonders auf diese zwei Verse. 9 und 10, besonders 9. Nämlich, dort kommt eine erste Aufforderung. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und ja, das ist vielleicht ein, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was das heißen soll. Also ich habe mich das in der Vergangenheit hin und wieder gefragt, weil es doch eine etwas kryptische, besonders, ja, nicht sofort verständliche Ausdrucksweise ist. Bleibt in meiner Liebe. Was heißt das? Vielleicht könnte man zuerst zu dem Trugschluss kommen, dass es bedeutet, bleibt in dem Zustand, dass ich euch liebe. Ja. Und damit würde es letztlich bedeuten, bleibt ja nur so und haltet meine Gebote, damit ich euch nicht aufhöre zu lieben und ihr doch verloren geht. Aber das heißt es nicht. Das heißt es nicht. Es heißt am Anfang, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und das war noch nie darauf begründet, dass wir liebenswert sind und wird es auch nie sein. Diese Liebe wird bleiben und auch an dieser Stelle, wir könnten allein uns schon darüber begeistern, was hier steht. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Wie der Vater den Sohn liebt. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen, Monaten doch von Stefan immer wieder etwas vermittelt darüber bekommen, wie eigentlich diese Beziehung ist, Vater zu Sohn. Und die ist für uns auch oft kaum zu begreifen. Aber ich hoffe, es ist zu jedem durchgedrungen, der Vater liebt den Sohn von ganzem Herzen. Und deshalb hat er ihm alles gegeben und will er ihm alles geben. Und genau so liebt der Sohn uns, mit dieser unvorstellbaren Liebe. Aber er sagt, bleibt in dieser Liebe, bleibt in meiner Liebe. Nun, was heißt das jetzt? Die meisten Kommentatoren fassen es in diese kurzen Worte zusammen, bleibt im Genuss meiner Liebe. Bleibt darin, auch diese Liebe wirklich zu genießen. Was heißt das? Bleibt im Genuss an meiner Liebe. Wie genieße ich die Liebe von einer Person? Nun, ja, Liebe genieße ich von Menschen, die, ja, wenn Menschen mich lieben und ich führe eine Beziehung zu ihnen, wenn mein Freund mich liebt, dann freue ich mich daran, wenn ich mit ihm Zeit verbringe. Und das ist auch die Analogie, die wir wahrscheinlich alle verstehen. Wir können wahrscheinlich alle bezeugen, dass Freundschaft und Liebesbeziehung etwas Schönes ist. Wenn wir mit Menschen umgeben sind, die uns gern haben und die wir gern haben, dann ist es gar nicht so wichtig, was wir tun. Dann ist es in erster Linie wichtig, dass wir mit diesen Menschen zusammen sind. Dann kann auf einmal das Streichen einer Wohnung genauso viel Freude machen, wie sonst vielleicht Fußball spielen oder so. Sind wir mit geliebten Menschen zusammen, wird alles andere zweitrangig. Und das bedeutet es, in ihrer Liebe zu bleiben, indem wir diese Beziehung zu dieser Person auch wirklich führen und auch diese Liebe erwidern. Und so war es, und der Herr gibt uns hier seine Beziehung zum Vater wieder als Beispiel, als Vorbild. In Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und wenn wir uns das Leben des Herrn Jesus anschauen, besonders im Johannesevangelium wird es uns schön sichtbar. Ich möchte nur die ein oder andere Stelle vorlesen. Und am besten ist Johannes 4, 34. Dort, ja, ist er, am Anfang des Kapitels haben wir gelesen, dass der Herr erschöpft und durstig war. Und dann redet er mit einer Frau und verkündigt ihr, dass er der Christus ist. Und dann kommen die Jünger wieder und wollen ihm Essen geben. Also ich lese ab Vers 31. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es ist für mich so befriedigend, den Willen Gottes zu tun, wie für euch vielleicht das Essen. Ja, da höre ich lieber auf zu essen, bevor ich eine Chance rausgehen lasse, den Willen meines Vaters zu tun. Und wenn ich das getan habe, dann freue ich mich so darüber, dass ich gar kein Essen mehr brauche. Behaltet euer Essen. Und dieses Denken, was uns vielleicht irgendwo auch sehr merkwürdig vorkommt, finden wir durch das ganze Evangelium. Ja, ein paar Stellen. Johannes 5, Vers 19 sagt er, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Hm. Johannes 6, 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 7, Vers 18. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das heißt, er sucht auch immer nur die Ehre von Gott und nicht von sich. Er ist völlig nur mit dieser anderen Person und nicht mit sich selbst beschäftigt. Johannes 7, 28. Ich bin nicht von mir selbst ausgekommen. Johannes 8, 26. Was ich von ihm gehört habe, so rede ich zu der Welt. Vers 28. Ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Vers 29. Denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Und das zieht sich doch alles durch, was er sagt und was er tut. Er ist nur damit beschäftigt, den Willen Gottes zu tun. Warum? Weil er in seiner Liebe geblieben ist und dadurch ist er in seiner Liebe geblieben. Der Sohn wird vom Vater geliebt, und er liebt ihn wiederum und freut sich darum, beständig seinen Willen zu tun. Obwohl er ein Leben von viel Entbehrung geführt hat. Warum liebte er ihn so? Nun, ja, wir lieben Menschen, weil sie liebenswert sind. Und der Vater ist vollkommen liebenswert. Er hat ein vollkommenes Wesen, keinen Makel, nicht wie wir, die wir oft nervige Angewohnheiten haben. Weshalb wir dann doch gern mal sagen, okay, es ist schön, wenn er da ist, aber es ist auch gut, wenn er wieder geht. Nein, Gott ist nur liebenswert, weil er vollkommen in seinem Wesen ist. Er ist liebenswert und durch herrlich und faszinierend. Er ist allmächtig, hat alle Weisheit. Alles, was er tut, ist begeisternd. Und der Sohn erkennt das, weil er mit dem Vater lebt und ihn liebt. Und ja, der wichtigste Grund, warum der Sohn so sehr sich an der Liebe des Vaters oder an dem Vater freut, ist, dass der Vater ihn eben liebt. Unerwiderte Liebe ist nicht schön, das ist eher schmerzhaft. Aber erwiderte Liebe ist schön, wenn sie gegenseitig ist. Deshalb heißt es auch in 1. Johannes 4, 19, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, der Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Herr hat uns geliebt, er hat uns Liebe erwiesen, er hat uns Gutes getan, er streckt sich nach uns aus. Er fragt nach uns und er will Gemeinschaft mit uns haben. Und das erzeugt diese Gegenliebe. Gegenliebe, sodass auch wir ihm Gutes tun wollen und uns nach ihm ausstrecken und mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Aber eben, damit dass wir das eben seine Liebe so erfahren und genießen, ist es eben wichtig, diese Beziehung zu führen, diese Liebe zu erwidern, auch wirklich nach ihm zu fragen. Und wie er es hier genauer sagt, auf den Punkt gebracht, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Ja, also in diesen ganzen Kapiteln wird uns immer deutlich zu sagen, ich liebe den Herrn, aber seine Gebote nicht zu halten, das geht gar nicht. Er sagt immer, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Dadurch wird diese Liebe zum Ausdruck gebracht. Und wenn sie nicht zum Ausdruck gebracht wird, dann ist sie nicht da. Also, ganz einfach, damit ihr in der Liebe des Herrn bleibt und euch daran freuen könnt, müsst ihr nur seine Gebote halten. Nicht ganz einfach, ich weiß. Aber das ist es letztlich. Und die Frage, die dadurch hoffentlich aufkommt, ist, wie schaffe ich das? Ja, wie halte ich denn die Gebote des Herrn? Mein ganzes Leben besteht doch daraus, wenn ich mal gläubig bin und mich bekehrt habe, dass ich mich dabei ständig versagen sehe. Und oft denken wir auch gleich beim Thema Gebot und Gesetz an das, was uns gesagt wird, wenn es heißt, dass es das Gesetz der Zuchtmeister auf Christus hin ist. Also, der Herr hat uns der Welt Gebote gegeben, damit wir sehen, dass wir sie nicht halten können und damit wir uns nach der Gnade in Jesus ausstrecken. Und das stimmt auch. Das ist wichtig. Ja? Jeder, der denkt, dass er die Gebote des Herrn hält und nicht sündigt, ist ein Lügner, heißt es im 1. Johannesbrief. Aber wir vergessen damit, dass das nicht so bleibt, wenn wir uns zum Herrn bekehrt haben, sondern Kern des Evangeliums ist, dass wir häufig im Propheten Hesekiel lesen. In Hesekiel zum Beispiel 11, 19 und 20, der Prophet Hesekiel, im Kapitel 11, die Verse 19 und 20, dort spricht der Herr als Vorhersage an sein Volk, was er in Zukunft anders machen will mit ihnen. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und die Stelle in Hesekiel 36 ist noch etwas mehr auf den Punkt treffend, aber ich wollte auch zeigen, dass das wirklich öfter steht, denn Dios 36 ist sehr bekannt. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also das ist Kern des Evangeliums, dass das anders wird, dass wir nicht mehr wie Leichen vor dem Gesetz liegen, die es absolut nicht einhalten können, die nicht fähig sind, irgendetwas zu tun, was dem Herrn wohlgefällt. Und natürlich, das wisst ihr, wenn ihr es schon mal versucht habt, ist das nicht vollständig, solange wir noch in diesem Leben sind. Es ist nicht so, dass wir auf einmal nur noch alles tun, was dem Herrn gefällt, sondern es ist noch viel Sünde da und manchmal scheint sie auch alles andere zu überlagern. Aber eins ist klar, es ist schon da. Wer sich hier in dieser Welt bekehrt, in den legt der Herr das Potenzial, sein Gebot zu halten und erhofft von ihm, dass wir es auch tun, aus Dankbarkeit ihm gegenüber, dass er uns gerettet hat. Das will er sehen und es muss auch, oder es nicht, es muss, es wird da sein. Es ist völlig unmöglich, dass es nicht kommt. Es kann sehr unmerklich sein und langsam wachsen, aber es ist da. Ganz bestimmt. Denn für das neue Herz, das er uns gibt, ist es eine Freude, das Gesetz Gottes zu halten. Das Problem ist nur, dass das Alte auch noch da ist, dass das Gesetz Gottes nicht halten will und dadurch geschieht dieser Kampf, den jeder Christ kennt. Aber aus diesen Versen möchte ich noch einige Dinge zeigen, die uns in diesem zur Verzweiflung treibenden Zustand helfen und ermutigen. Ja? Denn ja, jeder Christ, wie gesagt, jeder, der sich zum Herrn bekehrt hat, in den hat der Herr dieses neue Herz gelegt. Aber wir alle kennen es, dass es uns sehr schwer fällt, die Gebote Gottes zu halten, diesen Kampf zu kämpfen, der Heiligung. Und deshalb mangelt es uns auch viel an Freude. Ja, wenn wir in seiner Liebe bleiben und seine Gebote halten, dann führt uns das zu völliger Freude, aber wir kriegen es nicht hin, seine Gebote zu halten und vergessen seine Liebe und deshalb ist diese Freude nicht in uns, die er uns geben will. Oder zumindest nicht so viel, wie er es uns geben will. Und wie schon gesagt, der Weg dahin ist eben der normale Weg der Nachfolge, der Heiligung. Normale Weg der Nachfolge. Und das ist auch einfach, um das so oft wie möglich zu sagen, das ist die Ermutigung. Dieser Weg wird immer zur Freude suchen. Darum lasst uns nicht irgendwo sonst nach anderen Wegen suchen. Meinen, es funktioniert doch nicht, also brauche ich doch. Oder sich einfach nicht mit ganzem Herzen dem widmen. Wenn wir wirklich glauben würden, das ist der Weg, der mich am allerbesten zur allergrößten Freude führen wird, dann würden wir diesen Weg auch wirklich treu gehen. Und das will ich weitergeben, dass wir, ihr, ich, wir, diesen Weg eben so gehen. Weil wir wissen, es wird zu Gottes Ehre und zu meiner Freude dienen, wenn ich von ganzem Herzen versuche und danach suche, ihm nachzufolgen. Das ist, wenn das heute durchgedrungen ist, zwischen allen anderen wirren Worten, die ich gesagt habe, dann bin ich schon zufrieden. Es ist dieser Weg der Heiligung, dass wir bei ihm unsere Freude suchen, indem wir ihm von ganzem Herzen versuchen, nachzufolgen und seine Gebote zu halten. Aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben, sondern in diesen Versen steckt auch viel Hilfe und Ermutigung, um diesen Kampf zu kämpfen und diesen Weg zu gehen. Und dafür möchte ich jetzt von Vers 1 anlesen. Johannes 15, von Vers 1 an. Dort spricht der Herr. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in euch, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe, eure Freude völlig werde. Und gerade diese ersten Verse sind diese Hilfe, von der ich gesprochen habe. Aber damit wir das sehen, muss ich vielleicht mit einem möglicherweise vorhandenen Irrtum ausräumen, dem manch einem kommen könnte. Nämlich die Frage ist, was heißt es hier, wenn hier Frucht bringen steht? Und manchmal sind wir als Christen so gepolt, dass Frucht bringen ist, Menschen zu Jesus führen und sonst gar nichts. Also ein Menschen zu Jesus geführt, eine Frucht. Zwei Menschen zu Jesus geführt, zwei Früchte. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Und das hätte auch keiner der Jünger damals so verstanden, denn dieses Bild vom Weinstock und den Reben, ja, eher vom Weinberg, kannten sie ganz gut aus dem Alten Testament. Dort war immer Israel der Weinberg und Gott der Besitzer. Und was er von ihnen wollte, war Anbetung und Gehorsam. Und das war die Frucht. Und wenn er gesagt hat, ihr habt mich um meine Frucht gebracht, dann meinte er damit, ihr habt mir nicht gehorcht, ihr habt mir nicht Ehre und Anbetung gebracht. Und das haben wir heute sogar schon gelesen, nämlich in, ich lese es nochmal, Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du dem Herrn, deinem Gott, verlassen hast und dass keine Frucht vor mir in dir ist. Also, ganz gängiges Bild. Es bedeutet, den Herrn anzubeten und ihm gehorsam zu sein. Also es ist quasi synonym zu haltet meine Gebote. Ja, seine Gebote halten, ihn anbeten, ihm gehorchen, ihm dienen. Frucht bringen, ihn anbeten, ihm gehorchen, ihm dienen. Und das wird hier so ausgedrückt, denn wenn er sagt, haltet meine Gebote, dann wird unsere Verantwortung betont. Wenn er aber vom Fruchtbringen spricht, dann erklärt er uns mehr, was sein Wirken in dieser ganzen Sache ist und dass es letztlich von ihm kommt. Der Herr ist der Weinstock und der Vater der Weingärtner, wir nur die Reben. An dieser Stelle, um das nicht mit, vielleicht kann das ein anderer besser ausdrücken, ich habe es einfach mal zitiert mitgebracht aus einem Buch von einem Herrn David Gooding, das heißt In der Schule des Meisters, eine Auslegung dieser Kapitel, Johannes 13 bis 17, und er schreibt das, formuliert es so: Beim Weinanbau ist das Geheimnis, wie man gute Trauben hervorbringen kann, also Frucht bringen, mit dem besten Weinstock anzufangen. Es liegt am Weinstock, was für Trauben am Ende rauskommen. Und der Weinstock ist Christus. Das Geheimnis ist, mit dem besten Weinstock anzufangen, den man auftreiben kann. Der Weinstock bringt dann Reben hervor, die auf die Kraft und Ressourcen des Weinstocks zurückgreifen und denen so Trauben wachsen. Aber das ist nicht alles, was nötig ist. Denn wenn wir allein darauf wenn ich jetzt sagen würde, hey, es ist ganz einfach, ihr müsst nur auf die Ressourcen in Christus zurückgreifen, dann wäre das immer noch entmutigend, denn wir wissen auch, dass das nicht sehr gut funktioniert und wir auch das nicht gescheit hinkriegen. Von Christus kommt alle Kraft vom Weinstock, aber wir versagen schon allein darin, auf diese Kraft zurückzugreifen, darum geht es weiter. Aber das ist nicht alles, was nötig ist. Man braucht zusätzlich einen erfahrenen und gewissenhaften Weingärtner. Dieser muss beständig ein Auge auf die Reben haben und dafür sorgen, dass sie ihren Teil in diesem Prozess richtig und ertragreich dazu tun. Also der Vater wirkt auch noch, dass wir darauf zugreifen. Im Besonderen wird er gelegentlich die Reben säubern oder zurückschneiden. Und das ist auch, was hier mit reinigen gemeint ist. Er schneidet sie zurück, schneidet Blätter weg und sowas. Andernfalls vergeuden sie die Kraft und die Nährstoffe des Weinstocks und leiten sie in Unmengen nutzloser Blätter anstatt in die Trauben. Also nutzlose Dinge anstatt in die Frucht, die eigentlich rauskommen soll. Also, von Christus kommt alle Kraft und der Vater ist es, der uns dazu bringt, auf diese Kraft zuzugreifen. Von daher können wir hoffnungsvoll darauf blicken, dass eigentlich letztlich die Verantwortung bei Gott liegt. Und doch haben wir ja auch eine bekommen. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Nämlich, wir müssen in ihm bleiben. Wenn wir dabei an die Rebe denken, dann ist das fast eine absurde Voraussetzung. Ja, die Rebe darf sich einfach nicht selber abschneiden. Absurd, dass das passiert. In unserem Fall gibt es Reben, die weggeworfen wurden. Das sind dann solche, die ein bloßes Bekenntnis haben und eben gar keine Frucht bringen. Und wie gesagt, das ist nicht möglich bei echter Bekehrung. Es wird immer Frucht kommen, weil der Herr das wirken wird. Und doch haben wir die Voraussetzung, in ihm zu bleiben. Und wenn wir das von diesem Bild ableiten, dann bedeutet das für uns, dass wir die Versorgungsleitung der Kraft zu Christus aufrechterhalten. Die Versorgungsleitung der Kraft. Nicht nur, wie gesagt, dass wir nicht abfallen, das wird nicht passieren, das wird der Herr verhindern, aber auch sonst, dass wir auch nicht diese Gefäße verengen, sondern dass diese Kraft in uns strömen kann. In ihm bleiben. Die Frage ist jetzt, was sind diese Versorgungsleitungen? Die erste wichtigste, und ich werde es immer ein bisschen aus diesen Kapiteln herleiten, steht in Johannes 14,1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Die erste ist der Glaube. Glaube durch Glaube kommen und bleiben wir in Verbindung mit Jesus. Wir werden mit ihm verbunden, indem wir glauben, dass er für uns gestorben ist und uns liebt. Wir bleiben mit ihm verbunden, indem wir weiterhin glauben, dass er für uns gestorben ist und uns liebt. Das Erste, wodurch sein Segen zu uns fließt, und diese Leitung wird breiter und es kann mehr hindurchfließen, je mehr der Glaube wächst, je mehr wir lernen, also je mehr wir einerseits diesen Glauben tiefer ergreifen, aber auch indem wir nicht nur in den Sachen der Erlösung an ihn glauben und ihm vertrauen, sondern auch in den Sachen des Alltags und des Lebens. Je mehr das zunimmt, desto mehr wird auch dann sein Segen in uns fließen. Und dazu gehört auch, dass wir Stück für Stück unsere Abhängigkeit von ihm mehr erkennen. Und das führt dann zum nächsten in Johannes 15,7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Das nächste ist das Gebet. Der Herr will uns segnen und uns beschenken, aber er will es als Antwort auf Gebet tun. Das ist das nächste. Gebet. Und eben, je mehr wir unsere Abhängigkeit von ihm erkennen, desto mehr lernen wir auch wirklich alles von ihm zu erbeten, um auch es von ihm zu bekommen. Und in Johannes 15,7 sehen wir noch etwas anderes, nämlich hier steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, seine Worte müssen in uns bleiben und dafür müssen wir in seinem Wort bleiben. Es lesen, Bibel lesen, Predigten hören, einfach uns mit geistlichen Wahrheiten beschäftigen, denn nicht umsonst heißt es auch in Johannes 14,26, der Geist soll uns erinnern. Wir müssen erinnert werden, immer wieder an diese Wahrheiten. Erinnert werden und auch Neues lernen. Wir müssen im Wort bleiben und seine Worte müssen in uns kommen und in uns bleiben. Das Wort. Und zuletzt, was uns auch mit ihm verbindet, und da merkt ihr jetzt auch schon, das wird jetzt so ein Kreislauf, Johannes 14,23, auch unser Gehorsam gehört dazu, die Verbindung zu ihm aufrechtzuerhalten, denn Sünde wird immer diese Verbindung eindämmen. Das ist immer wie ein, das ist ein Problem, das dazwischen steht, das dann erst wieder ausgeräumt werden muss. Nun klingt das vielleicht für viele erstmal wieder gar nicht nach so viel Ermutigung, denn für die meisten sind genau das die Dinge, mit denen sie kämpfen. Ja, Bibel lesen, beten, glauben und zu guter Letzt natürlich gehorsam sein. Aber die Ermutigung dabei ist, dass der Herr uns auch dabei hilft. Und was in diesem Kapitel schön deutlich wird, und ich hoffe, das ist jetzt wirklich etwas, was manch einem Kraft gibt für den weiteren Weg, Das Ganze, das erkennen wir hier, funktioniert wie eine Aufwärtsspirale. Es ist nämlich so, ja, am besten sehen wir es in Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wieder ein Zitat von jenem Herrn von vorhin. Es ist einfach, dem himmlischen Weingärtner zu gefallen. Er wird wohlwollend jede noch so kleine, wahre geistliche Frucht eines Gläubigen anerkennen. Aber er ist nicht so leicht zufriedenzustellen. Wenn eine Rebe am Weinstock Frucht bringt, wird der Weingärtner sie laut Christus weiter reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Also anders gesagt, jeder kleine Gehorsamsschritt wird Gott dazu veranlassen, an uns zu arbeiten und uns zum nächstgrößeren Gehorsamsschritt zu befähigen. Wenn wir Frucht bringen, reinigt er uns, damit wir mehr Frucht bringen. Und das sehen wir auch in vielen anderen Versen hier. Nämlich wird hier oft diese Bedingung gegeben, dass wir seine Gebote halten, und das könnte erst entmutigen, oh nein, ich würde niemals irgendeine Segnung bekommen, aber es bedeutet nicht, dass wir sie vollständig halten müssen, sondern wenn wir gläubig werden, oder ich lese erst den Vers. Zum Beispiel Vers 15 in Kapitel 14. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Heiligen Geist. Natürlich erhält jeder Gläubige den Heiligen Geist in dem Moment, in dem er sich bekehrt. Und der ist es auch, der in uns das dann bewirkt. Aber wir erkennen hieraus auch, je mehr wir dann dem Herrn gehorchen, desto mehr wird auch der Geist dann wirksam werden und an uns wirken. Genauso Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir bekehren uns und drücken damit das erste Mal Liebe zum Herrn aus, und er offenbart sich uns dadurch. Aber je mehr wir ihn lieben und seine Gebote halten, desto mehr offenbart er sich uns. Und je mehr er sich uns offenbart und wir ihn erkennen, desto mehr lieben ihn und sind wir da mehr befähigt, seine Gebote zu halten. Das ist, was in diesen ständigen Voraussetzungen, die hier stehen, letztlich drinsteckt, sodass es letztlich tatsächlich er und nicht entmutigend sein soll, wenn wir das hier lesen. Genauso auch in 15,7, was ich schon gelesen habe. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also auch Gebetserhörungen. Und was soll uns das für eine Ermutigung geben? Nun, das Problem ist ja, wenn wir diese Verse lesen und lesen, ja, der Herr Jesus gibt die Kraft und der Vater wirkt an uns, dann sitzen viele hier und denken sich, und warum erlebe ich das nicht? Warum passiert mir das nicht? Warum sitze ich hier in meinen Sünden und komme nicht los davon? Nun, eben deshalb, weil es so aufgebaut ist, dass jeder kleine Gehorsamsschritt, und wenn es nur das Gebet um Hilfe ist, den Vater veranlasst, mehr in uns zu wirken, mehr in dir zu wirken. Jeder kleine Schritt veranlasst den Vater, uns zum nächsten Schritt zu befähigen. Und das ist die Ermutigung. Denn wenn jemand hier sitzt und sich denkt, ich merke nichts von dieser Kraft, ich schaffe es nicht, seine Gebote zu halten, darum bleibe ich nicht in seiner Liebe und darum werde ich mich niemals am Herrn freuen. Nein, weil so das funktioniert, dass wir mit dem Kleinen, was der Herr uns schon gegeben hat, beginnen und von mir aus nur zu ihm schreien oder in seinem Wort lesen und das Kleine tun, wozu er uns befähigt, aus Glaube und Gehorsam, und das wird ihn veranlassen, uns auch zum Nächsten wieder zu befähigen, uns zu reinigen, an uns zu wirken. Das ist die Aufwärtsspirale der Heiligung. So funktioniert das. Und wie gesagt, diese Spirale führt am Ende zu mehr Gehorsam, zu mehr Verherrlichung Gottes, zu mehr Frucht und zu mehr Freude. Weil wir in all dem auch den Herrn mehr kennen werden, die Beziehung wird inniger, wir werden, und mit mehr Gehorsam wird die Freude am Gehorsam auch zunehmen. Das ist, was hier letztlich steht und das bedeutet. Dies habe ich gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also. Und darum möchte ich an dieser Stelle nochmal ein Zitat von, diesmal von einem anderen Mann vorlesen, das ich beim Lesen seines Buches erst, es wirkt fast witzig im ersten Moment, aber er hat recht. Nämlich ein Mann namens Matthew Henry, der zu Ende seines Lebens auch noch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Leben voller Freude, das der 3L Verlag auf Deutsch herausgebracht hat. Und er schreibt dort, besonders an Jugendliche jetzt, das Jugendalter ist das Lebensalter der Freude. Ihr denkt, dass ihr euch jetzt wohl freuen dürftet. Oh, dass ihr Freude dort finden und suchen möget, wo sie allein zu bekommen ist. Nämlich im strengen Befolgen der Gesetze, der Tugend und der Gottseligkeit. Ja, das wirkt jetzt nicht im ersten Moment wie, oh ja, das macht Spaß, das freut mich. Aber wir sehen hier, das stimmt. Im Befolgen der Gebote des Herrn und in der Nachfolge blickt diese Aufwärtsspirale, das immer näher kommen zum Herrn und das immer mehr sich freuen an ihm. Und das ist der Weg, der dahin führt, wohin Asaf in Psalm 73 gekommen ist. Denn er schreibt in Vers 25 und 26, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und wem diese Denkweise fremd ist oder sie so wenig kennt wie ich zum Beispiel, also leider nicht so, wie es hier in vollem Umfang beschrieben wird, dem sei einfach gesagt, der normale Weg der Heiligung zum Herrn wird auch dahin führen. Darum die Ermutigung, einfach diesen Weg mit aller Kraft zu gehen und sich nicht von ihm ablenken zu lassen, von allen anderen Nöten und Freudenkillern. Und bevor ich ganz zum Schluss komme, noch kurz ein paar Worte. Nämlich, ich hatte ein bisschen die Angst in der Vorbereitung, dass es doch den einen oder anderen, der einfach in tiefem Leid steckt und es vielleicht seit Jahren versucht auf diesem Weg und einfach nicht zur Freude kommt, für den das Leben vor dem Herrn und allgemein in dieser Welt beständig eine Qual ist. Ich hatte ein bisschen die Angst, dass so einer dann doch am Ende entmutigter als ermutigt hier rausgeht. Weil er sich denkt, nein, das klappt nicht. Und was soll das jetzt heißen? Läuft das falsch bei mir? Bin ich zu ungeistlich? Bin ich zu weit weg vom Herrn? Liebe ich ihn zu wenig? Ja, danke. Das nehme ich mir heute mit. Nein, das soll sich niemand mitnehmen. Natürlich, wenn schwere Lebensumstände oder sonstige Anfechtungen einen belasten, dann drückt das natürlich auch die Beziehung zum Herrn und auch die Freude an ihm. Es macht es einem einfach schwerer. Aber das ist ja gerade Teil dieses Zurückschneidens der Rebe, das der Herr betreibt. Hiob ist das beste Beispiel, dass Klagen in Leid nicht unbedingt auf Ungeistlichkeit zurückgeführt worden muss. Natürlich war es in seinem Fall überzogen, aber er ist einer, von dem Gott sagte, das ist der Gerechteste, den ich finde auf der ganzen Erde. Also natürlich fällt es einem in solchen Momenten schwieriger. Darum soll das kein Vorwurf sein, du freust dich nicht, du bist ungeistlich, sondern die Ermutigung an jeden, egal in welcher Lebenssituation, der Weg mit dem Herrn und zu ihm hin ist der einzige Weg, der am Ende zu Freude führt, egal in und aus welcher Situation heraus. Und vielleicht will der Herr dein momentanes Leid ja gerade dazu verwenden, um dich dahin zu bringen, dich noch in einer tieferen Art am Herrn freuen zu können, als es bis jetzt dir möglich war und es vielleicht auch anderen möglich ist, die eben nicht durch dieses Tal gehen müssen und mussten. Denn je mehr uns anderes genommen ist, desto mehr können wir lernen, uns allein am und im Herrn zu freuen. Und noch ein Wort an Ungläubige, an die noch nicht zum Herrn bekehrt sind und diese Freude gar nicht kennen. Für solch einen wird jetzt natürlich sehr vieles ganz komisch und fremd gewesen sein in dieser Predigt. Aber wer von solchen zuhört, möchte ich einfach noch zum Abschluss sagen, falls jemand unentschlossen ist, ob er sich zum Herrn bekehren soll, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Denn es wird jeden am Ende zum höchsten Maß und zur Fülle an Freude führen. Auch wenn es durchaus unangenehme Seiten hat. Ich und ich hoffe auch jeder andere Gläubige hier möchte nicht zurück. Und damit wünsche ich jedem von euch Fülle und Gnade und Freude des Herrn. Ich beende damit diese Botschaft.